HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Franco Ambrosetti ist zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Er ist ein renommierter Jazz-Trompeter, spielt auch Flügelhorn und Klavier. Nebenbei hat er Ökonomie studiert und das väterliche Technikunternehmen für einige Jahrzehnte geleitet. Schon früh wurde der Gründer des Lugano Jazz Festivals mit wichtigen Jazzpreisen ausgezeichnet. Und zum 75. Geburtstag am 10. Dezember hat der Tessiner sich selbst und seinen Fans ein neues Album spendiert. Ausschnitte daraus hören wir gleich. Herzlich willkommen, Franco Ambrosetti.
Danke, vielen Dank.
Midnight Voyage von der CD Cheers mit Franco Ambrosetti and Friends und den Mann, den ich ebenso großmündig als Jazz-Trompeter angekündigt habe, das ist er auch. Mhm. Nur in dieser Aufnahme, Herr Ambrosetti, spielen Sie Flügelhorn.
Ja, ich muss sagen, in den letzten 3-4 Jahren habe ich praktisch nur noch Flügelhorn gespielt. Trompete habe ich früher gespielt und dann wieder Flügelhorn, also wenn ich wechsle, ist es entweder eins oder das andere. Mhm. Viele Trompeter spielen beides. Ich spiele nicht beides. Ja. Ich spiele entweder Flügelhorn oder ich spiele Trompeter, weil die Instrumente nicht gleich sind. Und was ich ausdrücken kann mit der Trompete, ist nicht das Gleiche, was ich ausdrücken kann mit dem Flügelhorn.
Wo ist der Unterschied?
Im Sound, in der Flüssigkeit der Luft. Die Trompete ist ein zylindrisches Instrument, das heißt sehr präzise. Und es braucht irgendwie mehr Kraft. Der Widerstand ist einfach stärker bei der Trompete als beim Flügelhorn. Fließt das alles sehr, 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 weil das konisch ist. Dieser Konus, die Luft fließt einfach automatisch raus, ja, ohne dass man so viel Mühe braucht.
Sollten wir vielleicht noch erwähnen, wer der Trompeter in dieser Aufnahme war?
Das natürlich. Der alte Freund Randy Brecker, ja, ja.
Sie haben ja mit vielen Jazzgrößen gespielt, ja, und alle wollten auch mit Ihnen spielen. Gibt es noch jemanden, der Ihnen fehlt im Repertoire?
Ja.
Wer ist das?
Herbie Hancock.
Herbie Hancock.
Mit Herbie habe ich gespielt früher,
ja,
in einer Jam Session und das war 1965, als ich den ersten Teil des Miles-Konzerts in Mailand bestreiten musste. Er wollte einen italienischen Trompeter hören, aber es gab keinen. Die italienischen Trompeter, die waren meistens in Amerika, wie Enrico Ravo oder so, Paolo Freso. Und dann haben sie mich aus Lugano eingeladen. Und anschließend sind wir in einen Club gegangen und haben die ganze Nacht gejammt, wie wir das damals in den 60er Jahren machten. Und mit Herbie habe ich einen sehr guten Kontakt, aber es ist sehr schwierig, ihn für irgendeine CD-Produktion oder LP-Produktion zu haben. Er sagt immer ja, you can call my manager, und meistens antwortet er nicht und so.
Ja.
Irgendwie ist es sehr schwierig, es gibt so viele Barrieren, bis man zu ihm kommt.
Ja, so ist das in diesem Geschäft.
Aber das fehlt noch. Vielleicht schaffe ich das noch.
Naja, Miles Davis soll ja seinerzeit über Sie gesagt haben, Herr Ambrosetti, Sie seien der einzige weiße Trompeter, der wie ein Schwarzer klingt. Das muss ja damals wie ein Ritterschlag für Sie gewesen sein.
Das stimmt, ja. Abgesehen davon, dass ich das total doof finde, dass man
Schwarz zwischen Schwarz und Weiß unterscheidet.
Es gibt Schwarze, es gibt Juden, es gibt Italiener, es gibt Weiße.
Das ist, aber Miles Davis soll es ja gesagt haben. Ne? Das ist ja das Besondere daran.
Bei diesem Interview hat dann schlussendlich dieser Journalist gefragt, ja, aber gibt es überhaupt keinen, der wie ein Schwarzer spielt für Sie? Miles hat immer behauptet, es gibt keinen Michael Jackson in der Weißen. Die Weißen können nicht wie Miles Jackson singen. Die können nicht wie John Coltrane spielen. Und gibt es überhaupt keinen? Dann hat er gesagt, ja, es gibt da in der Deutsche, er hat gemeint, ich sei Deutscher, nicht Schweizer, weil er mich immer in Berlin sah.
Auf dem Jazzfest in Berlin, da waren natürlich. Sie fünfmal mit verschiedenen Projekten.
Ja, genau. Und der Trompeter, der Freund von George, und das sagt der Ambrosetti, er war Schweizer, der Journalist, nicht? Das, ja, das ist er. Und dann hat er gesagt eben, ja, das ist der Einzige, der wie ein Schwarzer spielt.
Naja, gut. Herbie Hancock kommt vielleicht noch nach. Bei Miles Davis geht es ja nicht mehr. Gott
hab ihn
selig. Ja, Sie haben ja damals auch Engagements bzw. Angebote ausgeschlagen von Charles Mingus und Stan Kenton. Alle wollten Sie haben.
Ja,
Sie sind eingesprungen damals als Trompeter, weil jemand ausgefallen war. Die beiden wollten Sie mitnehmen nach USA. Sie haben abgelehnt. Warum?
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, es sind zwei verschiedene Geschichten. Die erste mit Charlie Mingus. Ich war 24 und hatte sogenannte Prüfungen als Nationalökonom, also als Wissenschaftler, die ich natürlich dann bestritten habe, ohne jeglichen Erfolg, wie die meisten Prüfungen, die ich gemacht habe, weil ich überhaupt kein Interesse hatte in der Materie.
Heißt das,
aber dass mein Vater, ja natürlich,
ja?
Mehrmals, ja. Ich bin fast immer durchgefallen, außer wenn ich dann schlussendlich beschlossen habe, jetzt will ich mein Diplom machen, und ich habe dann abgeschlossen mit sehr guten Noten.
Immerhin.
Ein Jahr lang habe ich dann studiert, etwa 18 Stunden im Tag. Ich habe dann alles nachgeholt, aber das war ein Entscheid. Ich war Profi, ich habe überall in Europa gespielt die ganze Zeit, und das war viel einfacher als irgendwie 150 Bücher zu lesen über ein Thema, das mich, habe ich geglaubt, damals nicht interessiert. Später bin ich dann ein Wirtschaftswissenschaftler geworden und eigentlich ein leidenschaftlicher. Und heute noch schreibe ich in Zeitungen.
Also würden Sie sagen, heute, Papa hat doch recht gehabt.
Das weiß ich nicht. Der Beweis vom Gegenteil ist nicht da.
Ja, man, das
ich bin
kann
dann
man
schlussendlich nicht nach Amerika gegangen. Ich habe dann Charlie Mingus gesagt, ich würde gerne kommen. Mein Vater hat gesagt, nein, der muss Prüfungen machen. Mein Vater zuerst sagte, weißt du, Charlie, der Franco liest nicht gut Musik. Und der Cliff Jordan hat gelacht und gesagt, yeah, you don't need to read music to play with Mingus. Dann gab es natürlich andere Argumente, außer die Prüfungen, die ich natürlich dann nicht bestanden habe. Aber so ist das.
Hat er sich doch allerhand erlaubt, Ihr Vater.
Aber dafür hat er immer mich unterstützt. Außer wenn ich dann mal gesagt habe, ich will jetzt nach USA, ich habe ein ersten Preis gewonnen als Trompeter und auch ein Stipendium in Wien bei Friedrich Gulda. Ein Jahr, 4 Jahre nach Boston Berklee School of Music.
Das ist ja die Auszeichnung.
Jetzt gehe ich, oder? Wenn ich jetzt nicht gehe, gehe ich nicht mehr.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, du kannst schon gehen, aber ich gebe dir keinen Rappen.
Okay. Und dann sind Sie geblieben.
Natürlich.
Das sagt der Jazz-Trompeter, beziehungsweise inzwischen mehr Flügelhornist, Franco Ambrosetti.
Ja, stimmt, ja.
Heute ist er zu Besuch bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie hatten ja mal ein Schlüsselerlebnis, habe ich über Sie gelesen, Herr Ambrosetti. Da waren Sie 6 Jahre alt und haben Stan Kenton gehört. Und Sie wollten so spielen wie er an der Trompete.
Oh ja, Conte Candoli war der Trompeter.
Also Sie haben ein Stück von Stan Kenton gehört. Aber erst mit 11 Jahren haben Sie diese Trompete bekommen, weil Ihr Vater wollte, dass Sie erst Klavier lernen.
Ich habe mit 17 die Trompete bekommen.
Mit 17
bekommen.
Sogar
erst. Mit 11 habe ich noch klassisches Klavier gespielt. Und als ich eben mit meinem Vater das erste Konzert meines Lebens hörte, das war St. Kenton, und Conte Candoli hat diese wunderbare Solo gemacht, und das war in Mailand, beim Zurückfahren im Auto nach Lugano, habe ich meinem Vater gesagt, ich möchte Trompete spielen. Dann hat er gesagt, ja, weißt du, wenn du Trompete spielst, wie du jetzt Klavier spielst, Und dann mit 17 hat er dann endlich beschlossen, er schenkt mir eine Trompete. Und dann ist es sehr schnell gegangen.
Und da haben Sie alles dran gesetzt.
Ja, vor allem hatte ich so viel Lust. Ich hatte Hunger nach Trompete. Ich meine, irgendwie die Zeit, die vergangen war, hat irgendwie so starken Einfluss auf mich gehabt, sodass ich so schnell wie möglich diese verlorene Zeit zurückholen musste. Ja. Und das habe ich gemacht. Deshalb habe ich dann stundenlang geübt, bis Ein Jahr später konnte ich schon spielen.
Naja, ein Urteil konnte sich Ihr Vater ja auch schon erlauben. Er war ja selbst auch Jazzmusiker, ja, ja. So wie Sie. Hat auch ein Unternehmen geleitet, wir kommen später noch dazu. Ja. Er spielte in der Hansi-Osterwald-Band und zählte zu den Bebop-Pionieren in Europa. Ja. Der hat Sie dann musikalisch unter seine Fittiche genommen in seine Band. The Band hieß die, glaube ich.
Später, ja. Eigentlich hat mein Vater mich nie gepusht zum Spielen.
Ja.
Er hat einfach gespielt. Aha. Meine Mutter hat Schlagzeug gespielt.
Das ist sehr ungewöhnlich für eine Frau damals.
Können Sie sich vorstellen?
Ja.
Damals hat man keine Hose getragen.
Ja, nur Marlene
die Dame Dietrich. Nicht. Und für eine Dame, sie brauchte einen ganz langen Rock zum Schlagzeug spielen. Das hat sie gemacht. Aber mein Vater hat einfach jeden Tag geübt, auch so wie ich das tue. Aber er hat nie gesagt, du sollst spielen. Es ist von selber gekommen. Wenn man nichts anderes hört, kann man ja nur zwei Sachen machen. Entweder hassen und weg davon und nie mehr hören oder sonst gehst du mit.
Ja, Herr Ambrosetti, Ihr Vater, von dem ja gerade die Rede war, hat wiederum dieses Unternehmen, es war ein Stahlunternehmen, von seinem Vater geerbt, hat es dann an Sie weitergegeben. Ja. Sie haben 1993, da waren Sie Anfang 50, die Gesamtleitung übernommen dieses Familienunternehmens und nannten es fortan Ambrosetti Technologies.
Ja.
Mit knapp 60, vor 15 Jahren also, Herr Ambrosetti, sind Sie aus dem operativen Geschäft ausgestiegen und haben Ihrerseits das Unternehmen nicht weitergegeben an Ihren Sohn?
Ich habe in 2000 die Firma verkauft.
Ja.
Und das war das Letzte, was mir noch übrig blieb. Aber das Schwierige war der Sprung technologisch, um die Firma auf einem Niveau zu bringen, dass es ein Player wird.
Der Jazzmusiker Franco Ambrosetti, er spielt Trompete und Flügelhorn. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und wir kommen jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch.
Ja.
The Heavyweight Champion, The Complete Atlantic, ursprünglich genannt Coltrane Sound. Und das hören wir jetzt. Heavyweight Champion, The Complete Atlantic, ausgewählt von unserem Doppelkopfgast Franco Ambrosetti, ein Jazzmusiker und Ökonom, der auch mal Präsident der Tessiner Handelskammer war und zeitweise 10 Verwaltungsratsämter innehatte. John Coltrane, warum ausgerechnet das?
Weil das sehr ähnlich ist wie Giant Steps. Giant Steps ist ein ganz wichtiges Moment in der Geschichte des Jazz, weil das so schwierig ist. Das ist mehr eine Übung als eigentlich ein Stück.
Ja.
Aber Coltrane spielt es, wie wenn es ein ganz normaler Standard wäre. Und auch 26-2, das wir jetzt gehört haben, ist in dieser Richtung. Ich habe diesen gewählt, weil er weniger bekannt ist. Das andere kennt jedermann ungefähr, der irgendwie Jazz mal.
Coltrane Sound hieß das.
Die originale Platte hieß Coltrane Sound, ja. Und das Stück heißt 26-2. Ich habe nicht verstanden, warum. Aber so ist es. Und inzwischen, ich muss auch sagen, ich bin sehr stark beeinflusst worden von John Coltrane allgemein. Ja. Trompeter, die haben mich am Anfang sehr beeinflusst, Clifford Brown und so. Das, meine Generation ist natürlich auch mit Freddie Hubbard, Donald Byrd, alle diese Trompeter, Kenny Dorham und so weiter. Wir kommen ja alle von dieser Clifford Brown, Fats Navarro, Clifford Brown Geschichte. Aber dann schon mit 25, 26 habe ich verstanden, dass bei der Trompete war nichts mehr zu suchen. Und habe ich angefangen, viel mehr und viel mehr in der Tiefe Saxophonisten zu hören und vor allem John Coltrane,
ja,
der sehr innovativ war und viele Einflüsse sind von ihm zu mir eingeflossen.
Ja, wir hatten eben von Ihrem Sohn die Rede, der ja auch Saxophonist ist. Er spielt Sopransaxophon und Sie machen auch mit ihm gemeinsam Musik.
Ja, natürlich, so wie ich mit meinem Vater früher. Ja. Jetzt geht es weiter, jetzt dritte Generation von
Gianluca, 43 Jahre alt. Dann haben Sie noch eine Tochter, die ist 42. Ja, und Sie sind fünffacher Opa.
Jawohl, fünffacher Opa, genau.
Wie ist das mit den Enkelkindern?
Fantastisch.
Machen Sie mit denen auch Musik?
Teilweise. Die kleine Sveva, die komponiert, wenn sie bei uns in Griechenland ist. Und ich zeige ihr ein bisschen, wie man das machen soll. Aber so wenig wie möglich, weil die so viel Fantasie haben. Ja. Das kann man nur lernen eigentlich. Die haben Ideen, worauf ich nie kommen würde. Nach 60 Jahren fast Musik oder mehr.
Ja. Bei uns in Griechenland sagen Sie, eigentlich kommen Sie ja aus Lugano, leben aber mindestens 5 Monate im Jahr in Griechenland auf Paros. Ja. Warum haben Sie sich auf die Insel zurückgezogen?
Als ich das zweite Mal geheiratet habe, hat meine Frau irgendwie gesagt, wir wollen ein Haus irgendwo. Und überall, wo wir waren, aber wirklich überall, haben wir ein Haus gesucht. In Portugal, in Spanien, in Frankreich, Italien.
Ja,
aber nie etwas gekauft.
Wie sollte das Haus denn beschaffen sein, wenn das so schwierig war, eins zu finden?
Weil wir eigentlich nie hundertprozentig überzeugt waren, das war das Richtige, bis wir mal nach Paros kamen. Deshalb haben wir dann eingeladen von Freuden, einen sehr bekannten Architekt, einen Schweizer Architekt, der sehr berühmt ist, der Gründer der Akademie von Mendrisio. Das ist die zweitwichtigste oder vielleicht die wichtigste Akademie für Architektur, zusammen mit Mario Botta, und der heißt Leo Galfetti. Der hat immer noch ein wunderbares Haus dort und ein Stück Land, das er brauchte, um am Meer zu gehen, 300 Meter weit weg von seinem Haus. Und meine Frau hat mal gesagt, sie würde gerne mal das Land kaufen. Und der Leo hat gesagt, nein, ich verkaufe kein Land, aber ich baue dich ein Haus. Ich bin ein Architekt. Mhm. Ich bin kein Makler oder mich interessiert Land verkaufen nicht. Und dann hat er das gebaut.
Und da?
Und dann habe ich zuerst gesagt, jetzt miete ich für ein Jahr. Mhm. Gefällt es mir oder nicht?
Okay.
Und das hat mir sehr gefallen. Und nach 6 Monaten habe ich es schon gekauft.
Dann haben Sie es gekauft. Sie sprechen auch ungefähr Griechisch?
Ja. Nein, Gottes Willen, nein. Ein bisschen schon im Restaurant. Ich würde nicht verhungern, wenn ich in Griechenland wäre. Ich kann schon. Aber nein, es ist eine sehr schwierige Sprache, ein anderes Alphabet, andere Regeln und so weiter. Mhm. Die andere Sprache sind, ich spreche 4 Sprachen, 1,5, wenn man Portugiesisch dazu. Ich habe 2 Dialekte und eine ist eine Sprache mehr als ein Dialekt, das ist Schweizerdeutsch. Mhm. Und natürlich Tessiner Dialekt. Und Tessiner Dialekt ist Lombardisch. Es ist wie eine Sprache eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, die Schweizer sprechen alle viele Sprachen.
Ja, Franco Ambrosetti, talentiert in mehreren Sprachen und Dialekten und besonders talentiert als Musiker, Jazzmusiker, Trompete, Flügelhorn, das sind Ihre Instrumente. Eine klassische Klavierausbildung haben Sie auch.
Ja.
Und irgendwann haben Sie entschieden, sich nicht zu entscheiden zwischen der Musik und der Ökonomie, das Sie ja auch studiert haben. Ja. Sind Sie da so reingerutscht oder war das wirklich ein ganz klarer Gedanke, ich möchte mich nicht für das eine oder das andere entscheiden?
Das Erste ist richtig. Nämlich, ich bin reingerutscht. In folgender Weise, nachdem ich 6 Jahre lang praktisch nur Berufsmusiker war und überall in Europa gespielt habe, Preise gewonnen, die erste CD ist aufgenommen, also LPs damals aufgenommen und so, habe ich beschlossen mit dem Kopf, ich versuche mal, jetzt das Studium fertig zu bringen. Denn ich kann immer noch nachher nach USA. Ein Jahr oder 2 Jahre, mehr oder weniger, ändert nichts. Und nachdem ich ja so viele Prüfungen schon durchgefallen war, ich wollte mal beweisen auch mich selber, dass ich es kann, wenn ich will. Und das habe ich getan. Dann entstand eine Situation, die ich nicht vorsehen konnte. Ich habe gedacht, ich mache jetzt das, so wie wenn ich etwas unbedingt machen muss, den ich überhaupt nicht gerne mache, mit dem Nasoturato, sagt man auf Italien, so mit geschlossener Nase. Aber so ist es nicht gewesen. Langsam, aber sicher, und nicht einmal so langsam, habe ich natürlich angefangen, der theoretische Teil Wirtschaftswissenschaften ist der von Adam Smith und alle diese Leute, die Klassiker sind ja alles. Ethiker sind ja alles eigentlich Philosophen. Nicht? Ja. Und das hat viel mehr mit Philosophie zu tun gehabt, obwohl natürlich viel Mathematik inzwischen auch reingekommen ist. Aber es hat mich fasziniert. Mhm. Und langsam bin ich ein echter Ökonom geworden und ich habe Spaß daran gehabt. Und jetzt war die Frage, was mache ich?
Was ist mit der Musik?
Ja. Ein Jahr lang habe ich nicht gespielt. Ich habe die Trompete wirklich im Kasten geschlossen.
Warum? Um zu prüfen, ob Sie das aushalten überhaupt?
Nein, weil ich keine Zeit hatte.
Ach so. Mhm.
Da habe ich geheiratet mit meiner ersten Frau und sie wusste, was mein Ziel war. So um 8 Morgen hat sie mich aus dem Bett rausgeschmissen und 12 Uhr ist sie wieder gekommen und hat mich geholt. Zwischendurch habe ich etwas Kleines gegessen, aber wirklich studiert wie verrückt. Mhm. Und ich habe gute Freunde gehabt, die mir sehr geholfen haben und auch gesagt haben, das musst du nicht. Und am Schluss ist es gut gegangen. Mhm. Und dann war die Frage jetzt, was mache ich? Ich habe gesagt, ich versuche beides zu machen. Mhm. Why not? Ich bin Dichotomo. Zwei entgegengesetzte Berufe, die Leute meinen, es sei entgegengesetzt.
Ist es wirklich entgegengesetzt?
Nein, gar nicht.
Ist es wirklich so ein Spagat zwischen Pflicht und Kür? Oder brauchten Sie das vielleicht sogar auch, diese beiden scheinbar entgegengesetzten?
Ich bin überzeugt, dass man das braucht. Ja? Ich bin überzeugt, Sie haben völlig recht, weil ich sehe Musiker, die viele andere Sachen machen, die nicht Musik, die mit der Musik fast nichts zu tun haben. Daniele Mer ist ein Maler.
Ja.
Seine Sachen sind im Musée de la Moderne in Paris ausgestellt.
Gut, das findet man ja häufiger. Künstler, die sich auf verschiedenen künstlerischen Gebieten dann hervortun und mehrere Talente haben. Nur, dass einer eigentlich Berufsmusiker ist, dann Berufsökonom wird und beides lange Zeit nebeneinander herbetreibt, das gibt es schon selten.
Das gibt es sehr selten.
Profitiert das voneinander? Die
natürlich.
Musik beziehungsweise der Jazz
natürlich.
Und die
natürlich
Ökonomie.
Profitiert
auf welche
man, ja.
Art?
Also zunächst mal, es gibt auch andere Beispiele. Einer, der mir im Sinn kommt, ist Borodin, der russische Komponist, der war Chirurg.
Ja.
Das sind zwei Berufe, die nichts
zunächst
miteinander
nicht,
zu tun
nein.
haben. So wie Industrieller, gleichzeitig Jazzmusiker.
Ja, es gibt ja viele Chirurgen, die hervorragende Pianisten sind.
Zum
das
Beispiel.
Muss ja schon auch was mit der Fingerfertigkeit zu tun
okay.
haben. Die Virtuosität.
Das stimmt. Ja, aber es gibt gewisse Elemente, die wichtig sind, die muss man haben.
Mhm.
Also Sie können irgendetwas machen, Anwalt, Chirurg. Gleichzeitig, wenn Sie zunächst als Musiker geboren sind, wenn Sie die Musik einfach automatisch in sich selber haben, so wie schreiben, so wie Gedichte schreiben, so wie Maler. So. Aber wirklich natürlich Künstler, in diesem Fall Richtung Musik. Wenn sie das sind, können sie alles machen, auch industrieller sein.
Ja.
Sie sind immer noch die gleiche Person.
Ja.
Und die Kreativität, die sie brauchen in der Musik, hilft sehr viel auch im Management.
Ja.
Das vergisst man immer. Ja, im Management, wenn sie einen Fragebogen für eine neue Stelle ausfüllen, steht selten. Haben Sie Fantasie oder sind Sie kreativ?
Obwohl, darauf kommt es ja an. Ne?
Genau.
Und nicht auf das Zeugnis oder der Abschluss oder
außer
die Durchsetzungsfähigkeit.
Außer wenn Sie natürlich, wie viele Unternehmer und viele Personen, auch Präsidenten zum Beispiel, nur Yes-Männer sich haben wollen, dann brauchen Sie keine Fantasie.
Ja.
Von ihnen zu verlangen, von ihnen Angestellten. Ich wollte das nicht.
Klar.
Ich habe nie Yes-Männer angestellt. Ich wollte nur Leute, die auch gegen mich. Dann habe ich dann beschlossen. Aber schlussendlich musste ich dann das Ganze tragen. Aber auch wenn sie gegen mich war, war ich froh.
Ja. Dass sie einen Widerpart hatten.
Ja, natürlich.
Mhm.
Und eine zweite Sache, die vielleicht auch interessant ist, ist der soziale Aspekt. Wenn Sie als Industrieller leben Sie in einer gewissen Welt.
Ja.
Wenn Sie als Jazzmusiker im Bus einsteigen und ihre Trompete dem Chauffeur geben und der ihnen antwortet, oh, ich rede nicht mit Ihnen, ich rede nur mit Ihrem Manager. Dann verstehen Sie plötzlich, dass, weil Sie da niemandem sind, der hat keine Ahnung, wer der Franco Ambrosetti ist, weiß nicht einmal, was in dieser Trompete ist.
Aber er hat vielleicht Betriebswirtschaft studiert.
Ja. Könnte sein. Ja, da war kein guter Student, wenn er dann schlussendlich als Chauffeur eines Busses geworden ist. Dann, auf jeden Fall, dann verstehen Sie, was die andere Seite des Bootes ist.
Ja.
wenn Sie nicht der Arbeitgeber sind, sondern Sie sind ein Arbeitnehmer, und zwar ein Arbeitnehmer in einer Welt, die bestimmt nicht geschützt ist von den Gewerkschaften, wo das Sozialdenken überhaupt nicht existiert. Denken Sie an eine Schauspielerin, die eine Karriere machen muss, was sie wahrscheinlich durchmachen muss, bis sie dann schlussendlich irgendwo, oder?
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt. Mhm. Also, dann verstehen Sie das, und wenn Sie zurückgehen und irgendeinen Krach haben mit Ihrer Betriebskommission, haben Sie eine andere Ansicht über, wie man diese Probleme löst.
Wenn die Musik auch eine Rolle spielt, zum Beispiel die Musik. Es gibt ja vielleicht noch einen Grund, Herr Ambrosetti.
Ja.
Niemand macht ja Musik aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus, es sei denn, früher Mädchen, die zum Klavierspielen geprügelt wurden, das gibt es ja auch, aber die lassen das dann auch bald wieder sein. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, die Musik ist eine Leidenschaft. Ist da nicht auch so ein bisschen Furcht davor, die Leidenschaft zugunsten des Berufs aufzugeben, beziehungsweise dass sie mit den beruflichen Ambitionen verloren geht? Also lieber die Musik Leidenschaft und Freude sein lassen, als damit jetzt seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, das spielt auch eine Rolle. Das spielt auch eine Rolle. Die Leidenschaft ist natürlich, sie ist maßgebend, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil ich dann schlussendlich leidenschaftlich Wirtschaftswissenschaftler geworden bin, ohne das zu wollen. Es ist so geworden. Ja. Und zudem, ich behaupte, je mehr man weiß über irgendetwas, sei es jetzt Wirtschaftswissenschaft, und dann von der Wirtschaftswissenschaft kann man ja Philosophie, die ist sehr verwandt, und von der Philosophie kann man auch zur Physik. Also ich meine, ich will nur damit sagen, die Nebenfächer und auch andere Sachen sind plötzlich interessant, und dann spielen sie auch besser.
Naja, gut, manche Dinge kriegen ja auch
mehr wissen sie.
Die Bedeutung, die man ihnen selbst gibt.
Ja, natürlich. Ja,
also es gibt ja kaum etwas, was aus sich heraus einen Wert, eine Bedeutung hat.
Ja.
Es hängt ja immer davon ab, was Sie, ich oder
aber je mehr
es
Sie
bewerten.
Ja, natürlich, aber je mehr Sie Ihren Kopf mit diesen Sachen beschäftigen, desto besser spielen Sie.
Ja.
Ich glaube, die Kultur allgemein, je mehr Kultur sie haben über irgendetwas, desto besser ist es auch für ihre Musik. Denn die Person ist die gleiche. Es sind nicht zwei Personen. Und ist auch nicht schizophren.
Das ist das Statement von Franco Ambrosetti, der genauso gelebt hat, genauso gespielt hat oder sein Unternehmen geführt hat, als Musiker, als Ökonom, als Manager seines eigenen Unternehmens. Und wir kommen jetzt zu Ihrer nächsten Wunschmusik, Herr Ambrosetti. Autumn Leaves aus dem Album Gin and Pentatonic. Auch von Franco Ambrosetti aus den frühen 1990er Jahren. Eine Pentatonik ist ja eine Dur-Tonleiter oder eine Moll-Tonleiter ohne Leittöne. Besteht
ja,
also
fünf Töne.
Als fünf und nicht aus sieben Tönen.
Richtig, genau.
Was hat das Ganze mit Gin zu tun?
Nichts. Es ist Gin and Tonic.
Wie
weil das Jazz ist Gin and Pentatonic.
Wie ist die Entstehungsgeschichte dieses Stückes?
Die Komposition habe ich dann geschrieben. Ich habe damals irgendwie immer so lustige Titel gegeben. Ich fand, man muss nicht zu seriös sein. Ich habe ein Stück geschrieben, Monsieur quelque chose, das, Napoleon Bonaparte.
Ja.
Verschiedene von diesen Gags. Nur Gin and Tonic ist ja bekannt. Wenn man schon von Jazz spricht, die Blues-Skala ist eine Pentatonic.
Aha, okay.
Es hat eine Beziehung in diesem Fall. Mit Gin nicht, aber mit Pentatonic schon.
Von 1985.
Ja.
Autumn Leaves aus dem Album nicht Gin and Tonic, sondern Gin and Pentatonic von und mit Franco Ambrosetti, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und das war auch der virtuose Trompeter im Hintergrund. Von 1985 ist diese Aufnahme.
Ja, das stimmt, das ist von Cosma geschrieben, eine
Prévert, Cosma.
Und Prévert hat natürlich die Lyrics geschrieben.
Ist ein Klassiker, Autumn Leaves. Herr Ambrosetti, heute können junge Leute an Musikhochschulen Jazz studieren, anders als das zu Ihrer Zeit war. Sie sind 75 Jahre alt, beziehungsweise werden erst 75 im Dezember. Was sagen Sie, sind das bessere Voraussetzungen als früher?
Ich habe mich immer gefragt, ob man Jazz so lernen kann. Ich habe natürlich keine Antwort. Ich weiß nur, dass die Musiker, die ich heute höre und die tatsächlich das gelernt haben, was ich selber sowohl gelernt als auch selber herausgefunden habe. Denn in diesen Jahren ist viel geschehen im Jazz und heute, was man lehrt, ist, was ich damals als Anfänger mitgemacht habe.
Learning by doing.
Und ich bin ein Teil von dieser Bewegung, die man heute in den Schulen zeigt. Aber von den jungen Musikern, die ich gehört habe, abgesehen von der Perfektion, die Technik, von Intonation und so weiter, sie spielen richtig. Aber es gibt keinen, der mir überrascht.
Ja, liegt das an Ihnen oder an den Musikern?
Nein, es liegt nicht an mir. Es liegt meiner Meinung nach an ein System, der plötzlich von der Freiheit, die er hatte, weil es keine Schule hatten. Charlie Parker hat das nicht in der Schule gelernt. Auch Miles Davis nicht. Der ist dann schon zum Konservatorium gegangen. Der hat, ich glaube, 6 Monate dann bei Juilliard School of Music in der Sinfonieorchester hat er gespielt. Und dann ist er zu 42nd Street, wo alle Clubs waren, und hat angefangen, Parker zu spielen. Dann hat man ihn gefragt, wieso haben sie Juilliard School jetzt verlassen? Und dann hat er gesagt, ja, es muss etwas existieren, das besser ist, als einfach 2 Noten jede Viertelstunde zu spielen. In einer Sinfonie.
Es ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Das ist schon
Zeiten, die
sehr
nicht
lange
zu vergleichen sind mit heutigen Zeiten.
Nein, aber es ist schon so, dass diese Musiker überraschen mich nicht, meistens nicht. Alles, was ich höre, habe ich schon vor 40 Jahren so gemacht.
Ja, was würde Sie denn überraschen, Herr Ambrosetti?
Einer, der mich überrascht jedes Mal, ist Hancock.
Immer noch.
Ich kenne ihn auswendig. Aber ich war in Montreal vor 3 oder 4 Jahren. Am Geburtstag von Quincy Jones habe ich mitgemacht. Und der hat vor mir gespielt. Und der hat ein Solo gemacht. Und plötzlich hat er auf ein ganz dummes Thema, ein sehr einfaches Thema, das jedermann versteht, hat plötzlich Sachen gemacht, vielleicht 30 Sekunden lang, ein bisschen länger. Ich hätte am liebsten die Band gestoppt und gesagt, Moment, was hast du gemacht jetzt? Was war das? Das hat mich überrascht. Wie er eine gewisse Lösung gefunden hat, von einem Akkord zum anderen, hatte ich noch nie gehört nach 60 Jahren Musik. Das ist Überraschung. Was ich hingegen höre bei vielen Jungen, es gibt natürlich auch ganz gute, aber die wenigsten, wie immer natürlich.
Ja, vielleicht ist das ja auch ein Zeichen der Zeit auf vielen Gebieten, nicht nur auf dem Gebiet der Musik oder des Jazz, dass Ausbildungswege gleich sind und Abschlüsse
natürlich
gleich sind, Persönlichkeiten ähnlich sind, ähnliche Menschen, die sich irgendwo bewerben, einen Platz bekommen und dass niemand mehr herausragt oder zur Seite springt oder das Gegenteil vermittelt.
Ja, und die Schulen, die normieren.
Ja.
Es gibt eine Normierung der Geschichte und keine Freiheit. Sie werden rausgeschmissen von Berkeley.
Wenn man sich nicht anpasst, ja.
Ja, wenn man sich nicht anpasst. Das ist nicht Jazz, Entschuldigung. Ich bin ein liberaler Mensch, war ich schon immer. Deshalb spiele ich auch Jazz und nicht klassisch.
Was würden Sie denn jungen Leuten raten? Studiert neben der Musik noch was anderes oder umgekehrt?
Nein.
Würden Sie Betriebswissenschaftlern raten, um Gottes Willen, lieber noch ein künstlerisches oder ein geisteswissenschaftliches Fach, um nicht zu vereinseitigen oder zu verkrampfen?
Also was ich den jungen Musikern immer gesagt habe, ist, zunächst mal macht ihr ein Abitur. Dann geht ihr, wo ihr will. geht nach Amerika. Du kannst immer noch da nachher Rechtsanwalt werden, wenn oder
irgendein
Studium anfangen, ja. Später, nicht? Wenn du findest, dass Jazz nicht das ist. Aber wenn einer nur Musiker sein will, dann würde ich sagen, er kann ohne weiteres die Schule machen und alles lernen und sich benehmen, aber nicht sich so stark beeinflussen zu lassen, dass er seine eigene... Das ist wie ein Dogma, nicht?
Also die Technik lernen, aber nicht darüber Technik vergessen, die Persönlichkeit zu entwickeln oder zu zeigen.
Der eigene Kopf sollte, wie Voltaire immer sagte, nicht? Man muss mit dem eigenen Kopf denken und nicht einfach irgendein Diktat von der Schule, das ein Dogma ist, sei es in der Religion, in der Politik oder wo sie wollen. Das ist für mich sowieso etwas, jedes Mal, dass mir jemand sagt, das ist die Wahrheit, dann bin ich schon sehr stutzig. Deshalb würde ich einem Jungen sagen, er soll davon profitieren, von diesen Methoden, die er gelernt hat, und etwas anderes mit dem machen. Ja. Der hat nämlich die Mittel jetzt, wenn er dann seinen Kopf mit diesen Mitteln, seine Idee und seine Sachen entwickelt, dann ja.
Ihr Sohn Gianluca Ambrosetti ist ja auch Jazzmusiker, haben Sie ihm erzählt. Sie spielen häufig zusammen auch. Er spielt Sopransaxophon. Wie hat sich denn seine musikalische Karriere entwickelt?
Ah, das ist ganz interessant. Lustig vor allem. Gianluca hat, wenn er sein Abitur, seine Maturità gemacht hat, hat er gefragt, ob er ein sabbatisches Jahr machen konnte. Dann habe ich gesagt, es kommt darauf an, wenn das sabbatische Jahr eine Reise nach Kathmandu, um dich zu paffen, und das nicht unbedingt. Ja. Wenn du etwas Positives und Kreatives und irgendwie etwas machst, das für das Leben hilfreich sein kann, gerne. Aber sag mir was. Dann anschließend sind wir nach Mailand gegangen, ein paar Tage später. Ich habe mit Michael Brecker gespielt auf einem riesen Platz und so weiter. Und nachher hat er mir gesagt, nach dem Konzert sind wir essen gegangen mit der ganzen Band und Mike Stern und so. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, ich möchte Saxophon lernen.
So, okay. So spät?
Ja, mit 18.
Mit 18.
Da habe ich gesagt, okay, dann ich kaufe dir ein Saxophon, aber du gehst nach Amerika. Und schlimmstenfalls lernst du Englisch.
Kann auch nichts schaden.
Heute sicher. Immer mehr. Du gehst zum besten Lehrer, den es gibt, wo Michael Brecker auch ging. Der heißt Jerry Bergonzi. Und das ist ein fantastischer Saxophonist. Und dann kommst du zurück nach einem Jahr. Mal schauen. Und er ist gegangen und das gemacht. Er hat noch Klavier nebenbei gelernt.
Neu gelernt auch.
Neu gelernt. Ja, der hatte als Zehnjähriger ein Jahr Stunden genommen und nichts gelernt, weil er keine Lust hatte. Mhm. Und ich habe immer meinen Kindern gesagt, beide ist auch Flavia, wenn ihr etwas spielen wollt, dann ich bin dabei. Aber wenn ihr etwas spielen wollt, dann müsst ihr auch studieren, also jeden Tag, oder mindestens zwei, dreimal pro Woche. Und wenn ihr aufhört, wie das der Fall war mit dem Klavier nach einem Jahr, ihr müsst dann nicht kommen mit 28 und sagen, du hättest insistieren können, weil ich das nicht tue. Mhm. Ich insistiere nicht. Entweder machst du es, und wenn du es nicht willst, machst du es nicht. Deshalb ist dann erst mit 18 dieses Bedürfnis wieder rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist nicht zu spät. Hm. Und dann ist er Musiker geworden.
Einfach und heute so. Sind Sie beide... Gianluca Ambrosetti und Franco Ambrosetti. Sie beide sind zusammen unterwegs, auf Tour, auf Tournee, auch in unserem Sendegebiet. Nächste Woche, am 5. Oktober.
Ja.
Sie spielen zusammen in Kassel, nämlich im Theaterstübchen dort. Und hören wir da auch Aufnahmen, die auf der neuen CD sein werden? Cheers.
Ja, bestimmt, ja. Ein paar Stücke nehme ich immer von der neuen CD.
Okay.
Auch weil leider inzwischen, es gibt keine Möglichkeiten, CD zu kaufen in einem Plattenladen. Man muss alles bei Amazon oder irgendwo bei Internet bestellen und man kann downloaden. Deshalb hat man mir gebeten, etwas zu machen, was ich ehrlich gesagt wirklich hasse. Meine eigenen Platten zu verkaufen am Konzert.
Ja,
okay. Und noch zu unterschreiben, wie die Schriftsteller mit den Büchern.
Naja, die Fans lieben das.
Okay, die Fans lieben aber ich nicht. Ich bin zu scheu für das.
Franco Ambrosetti, sonstige Pläne für die nächste Zeit?
Im Moment nicht. Wenn ich eine CD fertig gemacht habe, ein Projekt fertig gemacht habe, muss ich sagen, dass ich eine Pause brauche, um irgendwie eine neue Idee zu haben. Eine Sache, die mir so vage im Kopf ist, ist eine CD zu machen mit nur Balladen und nur Klavier. Vielleicht ein Bassist, aber verschiedene Pianisten. Zwei, drei. Zum Beispiel Hancock. Sicher würde ich Dado Moroni nehmen, sicher würde ich Jerry Allen nehmen. Ich habe auch eine andere Idee, die ist viel zu schwierig. Das heißt, jedes Maler, nehmen wir Chagall, Picasso, you name it, Cézanne.
Also, Klee van Gogh.
Ja, Klee van Gogh. Duchamp sicher. Und ein Stück schreiben, das irgendwie die musikalische Repräsentation, also Darstellung vom Maler sein könnte. Das ist seit Jahren.
Bilder einer Ausstellung.
Ja, Bilder einer Ausstellung. Es geht nicht nur um die Bilder, es geht um den Maler eigentlich nicht. Aber an sich, ja, es ist schon so. Bilder einer Ausstellung ist etwas Ähnliches, ja. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Das braucht sehr viel Research. Aber die Idee ist eigentlich reizend, finde ich.
So, dann lassen wir das noch ein bisschen reifen bei Franco Ambrosetti und wir lassen uns überraschen, was da noch kommen wird. Franco Ambrosetti and Friends spielen am 5. Oktober im Theaterstübchen in Kassel. Und ich bedanke mich für Ihren Besuch. Mein Name ist Karin Röder und zum Schluss hören wir noch was von der CD Cheers, von dem neuen Album. Das ist ein alter Klassiker von Ray Henderson und der heißt Bye Bye Blackbird. Vielen Dank.
Danke, Frau Röder.